Ist denn nicht eigentlich Malevich so mit der konservativste von allen auf eine bestimmte Art und Weise? Weil es ist ja eigentlich so, dass er sagt, hat er quasi so einen recht utopischen Idealzustand quasi für sich entdeckt, durch eine Reflexion herausgefunden, dass es eben am besten wäre. Und sein Anliegen ist ja eben eigentlich diesen Zustand quasi hier vor diesen bösen arbeitsamen Mächten eigentlich zu schützen und zu bewahren und ihn eben quasi ja in seiner Einheit zu erhalten. Und quasi die anderen Mächte, denen er eigentlich das quasi ankeimt, dass sie eben dieses was tun, die versuchen, den zu zerstören. Deswegen kann man das Argument, das er verwendet, eigentlich auch gegen ihn verwenden und umdrehen.
Ja, sicherlich. Er ist da eine Art Metaphysiker, der insofern traditionell denkt, also konservativ, aber traditionell denkt, indem er denkt, dass man, zumindest man als Künstler, oder speziell man als Künstler, die Aufgabe hat, sich mit, wie soll man sagen, mit der Ewigen, ja, zu identifizieren. Ja, das heißt, der Mensch ist soll man sagen, sterblich individualisiert vom ganzen, kosmischen Ganzen, von Leben abgeschottet, angeschirmt. Und sozusagen seine Aufgabe ist, diese Isolation zu überwinden, zu durchbrechen, zum Kern zu kommen und zur Ewigen zu kommen. Nun sagt er im Grunde, das einzige Ewige ist die Veränderung selbst. Das heißt, alles befindet sich in einer Bewegung, alles befindet sich in Transformation. Wenn man also ewig transzendent sein will, dann muss man das akzeptieren und sozusagen dieser Fluss der Zeit oder Fluss des Lebens durch sich strömen lassen. Diejenigen, die es nicht versuchen, die versuchen es nicht zu tun, die scheitern. Deswegen ist es nicht so, dass er auf der anderen Seite die Situation sieht, konservativ, antikonservativ, in dem Sinne, dass er diese zwei Varianten als gleichwertig ansieht. Ja, weil diese Identifizierung, Selbstidentifizierung mit dem Lebensstrom, wenn diese Selbstidentifizierung gelingt, kann auch nicht scheitern. Aber jeder Versuch, dem zu widerstehen, scheitert, weil die Menschen einfach keine Kraft haben, ja, dem zu widerstehen. Keine Fähigkeit, keine Übersicht, um diese Kontrolle zu erlangen. Und so ist es hier die Wahl, nicht nur eine ethische oder politische, ja, die Wahl ist zwischen Möglichen und Unmöglichen. Also jeder Versuch der Bewahrung und so weiter muss letztendlich scheitern. Es lässt sich einfach unmöglich. Ja. Also keine richtige Alternative, keine richtige Option.
Aber der Knackpunkt scheint ja der zu sein, dass, also dass gerade dieser Anspruch darauf, sich dem Lebensstrom zu unterwerfen, sozusagen Knick mit dem Lebensstrom selber ist. Also wenn man sagt, okay, hört auf mit der normalen Arbeit, hört auf zu arbeiten, seid lieber wie das Leben selbst, dann vergisst man dabei, dass das Leben sozusagen für die Menschen selbst dasjenige ist, was sozusagen ständig arbeitet, ständig verändert, ständig neue Entwürfe schafft, ständig Utopien versucht zu generieren, zu verändern, sozial und so weiter. Und ja, wie geht man mit diesem Bruch um?
Naja, die Frage ist.
Es ist so wie diese Bartleby-Figur, ne? Eigentlich.
Ja, ja, ja. Das ist klar. Aber die Frage ist, sicherlich, das ist ja eine Frage der Avantgarde. Die Frage ist, ist es möglich zu schaffen, ohne zu arbeiten? Zum Beispiel, so wie Gott, der gesagt hat, ich weiß nicht, es werde Licht, es wurde Licht, ja, so ungefähr. Das heißt, kann man sozusagen die Arbeitsinvestition vermeiden. Und stellt man die Frage so, dann kann man zumindest argumentieren, indem man sagt, na gut, es gibt auch solche Beispiele. Zum Beispiel, man kann sicherlich insofern Philosoph werden, dass man lange Bücher schreibt. Ja, das ist eine ermüdende Technik. Man kann aber ein Philosoph dadurch werden, dass man sich in die Tonne begibt und beginnt in einer Tonne zu leben, die Diogenes. Er steht als integraler Bestandteil in allen Geschichten der Philosophie. Er hat nichts geschrieben, er hat nicht gearbeitet. Man kann sagen, genauso Duchamp zum Beispiel. Ja. Der hat zum Beispiel ein Urinoir zum Fountain erklärt. Wiederum keine Arbeit. Oder zum Beispiel Heilige Franziskus, ja, der Assise, ist ein interessanter Ort. Ja. Und wenn man da wandert und diese Kirche sieht und der ganze Cimabue oder Giotto und all diese Leute, dann merkt man, dass es im Grunde, was diese Künstler und Architekten und so weiter faszinierend hat, ist, dass Franziskus gar nicht getan hat. Das Einzige, was er getan hat, war sozusagen Striptease. Ja. Er hat einen gewissen Zeitpunkt seine Kleider abgelegt, ist nachgeblieben und hat gesagt, so werde ich weiterleben. Es ist sozusagen, man schafft etwas Weltbedeutendes sogar durch eine Proklamation. Ja, durch einen Gestus, der ein autonomer Gestus ist. Ja. Autonomer Gestus ist insofern, dass dieser Gestus nicht involviert ist. Es ist ein Gestus des Herrn. Ja. Also wenn wir sozusagen hegelianisch-marxistisch argumentieren, dann sagt Marx, und das ist eben ein Knackpunkt. Ja. Das sagt, wenn wir uns generell die Frage stellen, was ist der Wert? Dann können wir nur sagen, der Wert ist akkumulierte Zeit. Und Akkumulation der Zeit, die sich so vollzieht, dass daraus Wert entsteht, ist die Arbeit. Ja, das heißt, wenn ich schreibe und so weiter, ich kann sicherlich schreiben oder ich kann sicherlich einen Tisch machen oder was auch immer. Es ist weniger wichtig als die Frage, dass ich entwende ein gewisses Zeitstück, also sozusagen eine gewisse Zeit meines Lebens, ja, veräußere diese Zeit, akkumuliere sie und dann entsteht durch diese Akkumulation ein Wert, das heißt, ich kann mein Manuskript oder dieses Tisch verkaufen. Ja, das hat einen gewissen Preis. Die Frage ist, kann man den Wert schaffen, nicht aus der Position des Arbeiters, also nicht durch die Investition der Zahlen, durch die Arbeit, sondern durch einen herrschaftlichen Gestus, ja, durch eine Entscheidung, die Weise einer augenblicklichen, dieser Akkumulation nicht voraussetzt. Das ist die Frage, die Bataille stellt und viele andere. Ja. Kann nicht nur der Arbeiter, sondern auch nicht nur der Knecht, ja, sondern auch der Herr durch ein Wort oder ein Gestus ein Wert produzieren. Und die Antwort von Malebisches Ja. Ne? Insofern ich mit der Negation, mit der reinen Zerstörung, die Augenblicke passiert, identifiziere, schaffe ich eine neue Form, damit auch eine neue Welt, ohne dass ich eine spezifische Arbeitsausstellung mache oder einen spezifischen Zeitraum in dieser Arbeit investiere. Das ist das Zeitproblem, ja, das sozusagen zugrunde diese ganze Bewegung.
Aber wie ist denn diese reine Negation geschaffen? Also sie scheint ja trotzdem immer noch viel zu positiv, weil sie sich ja meistens in Ansprüchen artikuliert oder eben in Schriften. Und das heißt, sie stellt sich ja immer schon dar.
Ja, ja, sicherlich. Ja. Aber im Grunde, er ist nicht so, ja, wie er das beschreibt. Also selber. Das ist ganz klar. Und dass der Mann, dass die Bataille ein Buch macht über die Verschwendung. Ja. Das heißt, er akkumuliert Zeit, er akkumuliert Buchstaben. Ja, was ist da? Was ist ein Buch? Es ist eine Sammlung der Buchstaben. Ja. Er präsentiert uns eine Sammlung der Buchstaben, und zwar eine solche, die plädiert für die Verschwendung. Ja. Das ist sicherlich ein Paradox, ein performativer Paradox, ja, wie man so sagt. Das heißt, man macht nicht das, was man sagt. Aber auf der anderen Seite, man kann sich so vorstellen, und ich glaube, die heutige Kunst macht das zum Teil, ja? Dass man sagt, lass das einfach geschehen, ohne zu intervenieren. Und diese Entscheidung, etwas geschehen zu lassen, ohne zu intervenieren, kann man als Künstlerschaftsaktion gesehen werden. Im Grunde gibt es Künstlerschaftsaktionen dieser Art. Ja? Das heißt, die bestehen nicht in der Intervention, sondern in einer Zulassung. Ja? Man sagt, ich lasse das zu oder ich erlaube, dass das, was geschieht, tatsächlich geschieht. Es scheint eine tautologische Geste zu sein. Es ist aber keine tautologische Geste, weil dieses Erlaubnis bedeutet, ich interveniere nicht und ich versuche nicht, das zu korrigieren. Ja? Dann diese Entscheidung, sich zu entfalten von einer solchen Intervention, selbst eine Intervention, eine Null-Intervention, ja, die braucht auch keine Zeit. Und in diesem Sinne kann als kreative Aktion gesehen werden. Ja, wir können so reflektieren. Ist das so, dann können wir ein Gegenbeispiel in die marxistische Ökonomie vorbringen und sagen, die Arbeit, also der Wert, ist nicht unbedingt in allen Fällen akkumulierte Arbeit. Ja. Ich kann auch Argument gegen dieses Argument auch vorbringen. Ja. Ich bin eher marxistisch. Aber zunächst einmal ist es eine interessante Möglichkeit. Und ich glaube, das ist die Möglichkeit, die eben Malevich versucht, ja, so weit wie möglich voranzutreiben.
Ich glaube, was Sie gerade beschrieben haben, werden so Sachen wie John Cage 430, also möchte man quasi Namen abstecken, ein bisschen dann quasi eben Dinge massieren kann, wie der Hermann de Vries, diese Sanktuarien, oder wie Gras wachsen lässt, und es darf halt wachsen. Ich glaube, das ist ein dialektischer Prozess, also am Anfang steht eigentlich tatsächlich trotz aller Hinten nur die Arbeit, weil nur in einem, sagen wir, vergleichenden Raster sich das eigentlich etablieren kann. Also am Anfang ist quasi John Cage nehmen ist quasi erstmal dieses traditionelle Kunstschaffen, müsste immer gegenübergestellt werden oder gegenübergestellt sein, also die klassische Partitur, der dann quasi Noten drin stehen. Sonst macht John Cage überhaupt keinen Sinn. Deswegen möchte ich das viel mehr als dialektischen Prozess eben auffassen. Auch Franziskus wäre vollkommen der Nullnummer, wenn es nicht normale Leute geben würde, die ganz normal in quasi der Tag verrichten und dann überschauen zu Franziskus und sich denken, was macht der denn überhaupt? Erst über diese Distanz, über diesen Kontrast funktioniert das ganze System.
Ja, das ist vollkommen richtig, aber lassen wir das genau analysieren. Es ist so, dass man auf der einen Seite, man kann so argumentieren, so habe ich ja auch tatsächlich in einem Text argumentiert, dass damit so etwas überhaupt wie eine Produktion des Wertes im Augenblick möglich wäre, muss zunächst einmal so etwas wie eine räumliche Unterscheidung zwischen wertvollem und nicht wertvollem Raum eingeführt werden. Ja, das heißt, zwischen Museum und Toilette, sodass es möglich wäre, durch den Transport von Urinoir von Toilette zum Museum diese Wertsteigerung oder Wertveränderung zu erreichen. Das bedeutet, dass wir so argumentieren können, dass der Marxismus nicht in Frage gestellt wird. Ich habe so einen Text geschrieben, Marx und Duchamp, Politische Ökonomie des Readymades. Da kann man sagen, dass sozusagen die Investition, die dort fehlt, ja, bei dieser Urinoir, praktisch kompensiert wird durch die Schaffung dieses Raumes. Ja? Ich habe das zwar geschrieben, aber back in my mind weiß ich ganz genau, dass hätte ich das sozusagen jemanden, nicht so allgemein geschrieben, ja, aber jemanden gesagt vom Typ Lévi-Strauss oder Roger Caillois oder Bataille, ja, ich hätte sofort ein folgendes malevichinianischer Einwand wieder bekommen. Roger Caillois hätte gesagt, gut, aber wenn es so ist, dann bedeutet es, dass die Unterscheidung zwischen wertvollem und nicht wertvollem Raum so etwas wie eine primäre Arbeitsinvestition voraussetzt. Das heißt, ein Urszene, bei der zunächst einmal alle Räume neutral und gleichwert sind und dann jemand durch eine Investition, zum Beispiel Eroberung und so, diese Räume trennt. So etwas wird genau bei Rousseau beschrieben, ja, wenn Sie Ursprung des privaten Eigentums und so weiter bei Rousseau, dann sagt es eben, man hat ein Stück Erde abgetrennt, ja, und dann auch bewertet durch diese Abtrennung. Und das ist sozusagen der Ursprung des privaten Eigentums. Aber Roger Caillois wurde es gesagt, leider kennen wir diese Urszene nicht. Das heißt, wir können nicht eine gewisse Zeit diagnostizieren, wo dieser neutrale Raum überhaupt vorhanden wäre. Wie auch weit wir zurück in die Geschichte gehen, es gab zum Beispiel immer einen Wertunterschied, würde eben Caillois sagen, ja, so ich seine Schrift kenne, zwischen zum Beispiel der Hütte eines Medizinmanns und der Hütte von jemandem, der kein Medizinmann ist. Ja. Zum Beispiel, wenn man die Hütte des Medizinmanns betritt, ohne dass Medizinmann überhaupt tätig wird, ist der materielle Bestand des Körpers immer schon verändert. Gerade weil dieser Bestand des Körpers verändert wird, kann Medizinmann seine Technik anwenden und so weiter und so fort. Also man kann ja zeigen, dass mythologische Unterscheidung zwischen wertvollem und nicht wertvollem Raum ursprünglich ist. Das würde Lévi-Strauss auch so sagen. Ja? Unter diesen Umständen kommen wir plötzlich zu Nicht-Investition zurück. Ja. Wir kommen also zu einer Situation, wo Lévi-Strauss sagen würde, der Ursprung der Unterscheidung zwischen wertvollem und wertlosem ist genauso undiagnostizierbar als Ursprung der Sprache und beides ist innerlich miteinander verbunden. Ja. So wie wir sagen können, wir kennen überhaupt keinen Punkt, wo die Sprache nicht da wäre. Das heißt, die entstehende Sprache kann als historisches Ereignis nicht diagnostiziert werden und es gibt keine Urszene der ständigen Sprache. So gibt es keine Urszene der Trennung zwischen Wertvollen und Wertlosen. Ist das so, dann kann man sagen, dass wir haben eine Ökonomie nicht marxistischen Typs. Ja? Das heißt, eine Ökonomie, die nicht mit der Arbeitsinvestition im Sinne Zeit in Wert funktioniert. Und das ist genau, was Malevich will. Ja?
Aber dieses Argument wäre doch gerade ein Argument für Ihre These. Weil wenn es keinen Ursprung...
Ja, das wissen wir alle. Ja, das kann man umdrehen. Wir sind also in der Situation, Eier und Henne oder Eier und Huhn oder ich weiß nicht was, ja, wo wir ständig sozusagen kreisen um die Frage, gibt es so eine Urszene oder gibt es sie nicht? Ja? Und übrigens, es ist interessant, dass Malevich macht diese metaphysische Aussage. Ja? Also macht eine metaphysische Aussage. Er geht von platonischem Erkenne sich selbst, ja? Also Urszene der Metaphysik gewissermaßen, und er sagt, wenn jemand mir das sagt, dann weiß ich nicht, was ich tun soll, also wie ich mich erkennen kann, weil ich weiß zunächst einmal nicht, wie ich mich finden kann. Ja, wie ich mich überhaupt zu Gegenstand des Erkenntnis machen kann. Und er kann das nicht tun, weil ich weiß nicht, wo ich beginne, wo ich ende. Das heißt, es gibt keine Urszene, bei der ich mich selbst finde. Ja, diese Figur, ja, ich war lange Zeit, habe ich mich nicht gefunden und dann habe ich mich gefunden, die ist nicht zu imaginieren. Ja? Die Frage nach der Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Urszene ist die entscheidende Frage. Ja? Nicht zufällig alle, die versucht haben, generell also klassische Metaphysik was auch zu positionieren, immer die Urszene beschrieben haben, zum Beispiel Entstehung der Sexualität, ja, bei Freud, ja, und so weiter und so fort. Also wie entsteht die Urfrustration, aus der der Urverlangen entsteht und also diese Geschichte. Bei Plato gibt es ja solche, ja, nicht wahr? Mythologische Beschreibung der Urszene. Und es ist interessant bei Malevich, dass er sagt, es gibt keine Urszene. Die Erregung war immer da. Wir können nie einen Punkt diagnostizieren oder imaginieren, bei der es zunächst einmal keine Erregung war und dann ist sie entstanden. Und wenn wir sagen, es gibt keine Urszene, und es ist eine metaphysische Aussage, es ist genauso nicht beweisbar, wie auch die Mythologie der Urszene nicht beweisbar ist, und dann ist es eine Vorbestimmung oder Vordefinition einer eben solchen nicht-marxistischen Ökonomie. Ja, eine Ökonomie, die Ökonomie, marxistische Ökonomie ist die Ökonomie der Urszene. Zunächst einmal, alle waren gleich, dann ist die Ungleichheit durch die Unterdrückung entstanden. Aus dieser Ungleichheit durch die Unterdrückung hat das Projekt Arbeit produziert, als Versuch, dieser Unterdrückung zu entkräften. Genauso wie bei Freud, ja, es entstand die Unterdrückung, das geht auch in diese Richtung. Durch diese Unterdrückung entstand die sexuelle Frustration und durch die sexuelle Frustration entstand die Position durch die Liebe oder durch das Begehren und so weiter. So, und diese Energie, die da produziert wird. Also so etwas wie eine Urszene ist zum Beispiel bei Freud und bei Marx unerlässlich. Wenn man aber sagt, es gab keine Urszene, dann ist ein guter Ausgangspunkt, um diese zu kritisieren. Und das ist genau mein Meinung. Und das nennt er Leben. Das Leben ist für ihn im Grunde nichts anderes als eine Bezeichnung für die Lage, die dadurch charakterisiert wird, dass es keine Bewusstsein gibt. Ja, sondern das Leben ist das, was immer so war, wie es ist. Und so auch bleibt. Für Lévi-Strauss ist es Sprache.
Kann man dann sagen, dass bei Marx zum Beispiel, dass die Ursprungsthematik nur eingeführt wird, um das Ziel, also um Argument für das Ziel zu bekommen?
Ja.
Und kann man dann sagen, dass so die erste Phase, zum Beispiel von Malevich und die normale konstruktivistische Phase, dass sie hinten den Ursprung rausstreichen, das Ziel beibehalten und dann am Ende noch das Ziel rausgestrichen wird?
Ja gut, er ist gegen das theologische Denken, weil er ist gegen das teleologische Denken. Und er ist teleologische Denken, weil er eine postmoderne Frage fragt, vor dem Anfang der Moderne, nämlich ist das Zielerei, was kommt danach? Was passiert, wenn wir das Ziel erreicht haben? Also zum Beispiel, es geht nicht darum, dass zum Beispiel die absolute utopische Gesellschaft nicht gebaut werden kann. Das wäre gut für sie, für diese Gesellschaft. Aber was passieren würde, wenn diese Gesellschaft gebaut werden könnte? Ja? Das wäre eigentlich Katastrophe. Weil ist diese Gesellschaft aufgebaut, weiß man nicht, was man dann tun soll. Ja, man ist sozusagen paralysiert, man ist am Ende der Geschichte. Also die Problematik von Hegel. Weil solange wir konsequent religiös denken, ja, ist es so, dass apokalyptische Wahrheit, das heißt die Erfüllung der theologischen des theologischen Projekts, gleichzeitig das Aufhören des Lebens bedeutet. Das heißt, Messias kommt und überführt uns in einen anderen Zustand, Seinszustand. Also es ist dann die Frage, ob dieser Zustand angenehm ist oder unangenehm ist. Aber es ist zumindest ein anderer, ontologisch ein anderer Zustand. Unangenehm wird es, wenn ich sage, so etwas wie eine Überführung in einen anderen ontologischen Zustand nicht gibt, weil das Einzige, was gibt, Leben, und Leben ist weitgehend sich selbst identisch. Das heißt, was auch immer passiert, das Leben geht weiter. Und gewissermaßen beginnt das schon mit Hegel, diese Überlegung. Okay, kommunistische Gesellschaft ist aufgebaut, aber das Leben geht weiter. Und wie dann? Ja. Es ist ein reiner Albtraum. Ja. In diesem Sinne, Utopie, zwischen Utopie und Anti-Utopie, ja, gibt es ja dann keinen Unterschied. Ja. Das ist sozusagen eine philosophische Parallele zu dem, was Sametzin und Huxley und Wells und Orwell ja, gemacht haben. Nehmen wir an, das ist vollbracht. Ja. Was haben wir dann? Und dann plötzlich, diese Utopie verwandelt sich in Anti-Utopie. Und warum verwandelt sich in Anti-Utopie? Weil das Leben weitergeht. Das ist das. Und das ist das, was Malevich eigentlich sagt. Ja. Wir können keine Teleologie aufbauen, wenn wir im Sinn behalten, dass das Leben früher war und auch weitergeht. Auch davor und auch danach. Nur wenn wir messianisch sagen, da sozusagen das Leben selbst eingekreist ist, das heißt von Gott geschaffen und dann beendet, ist also als solches endlich, dann macht das Sinn. Aber so macht es keinen Sinn.
Wie spielt jetzt diese Vorstellung, die er in den Text äußert, mit seiner muslimischen Praxis? Wie grenzt es dann jetzt zusammen oder gibt es da einen Widerspruch? Weil es gibt ja nicht nur Bilder von ihm, sondern es gibt ja auch die Entwürfe für Stoffe. Es gibt ja auch eine Art Design der Logik. Es gibt die Planeten.
Ja, erstens gibt es ja immer Widerspruch zwischen Theorie und Praxis, ja, das ist ganz klar. Das einmal zugegeben, versuche ich ja ein bisschen sozusagen zu rechtfertigen, ja, Praxis. Also in Bezug auf zum Beispiel seine. Also beginnen wir mit seiner Porzellangeschichte, ja, und sonstige. Er hat es nicht als Design gesehen. Interessanterweise im Unterschied zum etwa Rötchenke, aber Zutaten, ja, seine Zutaten. Hat er sich für die Form, die Designgegenstände überhaupt nicht interessiert. Er hat einfach genommen ein normales Porzellan, was damals produziert wurde, fabrikmäßig, und hat dieses Porzellan bemalt. Für ihn war es absolut sakrale Praxis. Das heißt, die Einweihung dieses Porzellans, diese Gegenstände, Überführung in eine neue Wirklichkeit, indem sie unter dem Zeichen diese neue Wirklichkeit gestellt werden. Das ist genauso, wie ich zum Beispiel Kreuz trage. Ja? Ich nehme zum Beispiel, ich bin Mensch wie der Mensch, ja? Ein normaler Mensch. Ich bin nicht umgestaltet und so, aber ich bin in eine andere Realität überführt, indem ich Christ geworden bin und Kreuz trage. Dieses Zeichen zeichnet mich aus als einen radikal anderen Menschen oder dass mein Äußeres überhaupt sich verändert. Es gibt auch Porträts von seiner Frau, ja, oder von Punin und anderen. Und die haben Zeichen, viele nicht merken sogar, wenn man speziell nicht trainiert ist, des schwarzen Quadrats. Zum Beispiel seine Frau trägt es auf ihre Gürtel. Das heißt, das ist Frau wie Frau, ja, nicht wahr? Aber sie ist ein neuer Mensch. Sie ist ein neuer Mensch, weil sie gezeichnet ist oder bezeichnet ist durch das schwarze Quadrat. Ja. Es ist so eine magische, er verstand es eine magische Prozedur der Überführung der Wirklichkeit in eine neue Dimension. Planeten spielten absolut die gleiche Rolle. Es ist interessant, dass er mal als im Bauhaus war, gesagt hat, ihm gefällt überhaupt nichts, ja, was gemacht wird. Und ein Beispiel, das er geführt hat, ich glaube, ich habe es zitiert, ist sehr interessant, hat gesagt, die machen zum Beispiel solche Treppen, dass man sie tatsächlich besteigen kann, einfach Stufe auf Stufe zu gehen. Das ist nicht gut. Besser ist, Treppen zu bauen, die man nicht versteht. Sie sind zwar dysfunktionale, das heißt, man kann sie nicht benutzen, aber man baut sie ein in die Gebäude, um zu zeigen, dass diese Gebäude nicht für diese Menschen gemacht wird. Ja, das ist die Kunst. Ja, genauso wie, genauso nach diesem Prinzip, was in Moskau mal war. Die stalinistische Architektur hat sehr viel übernommen, ja, von diesen ganzen Geschichten. Zum Beispiel der Hauptgebäude der Moskauer Universität. Fast alle funktionalen Elemente sind nicht benutzbar. Ja, wenn man genau hinsieht, man kann die Treppen nicht benutzen, man kann überhaupt nicht aufbauen. Das sind die Aufzüge, die nicht funktionieren, das sind Elevatoren und so weiter. Die sind alle nicht funktionale Gegenstände, sondern Zeichen dessen, wie diese Gegenstände sein sollten für eine andere kommunistische Menschheit. Ja. Aber die Menschheit ist noch nicht da. Und die Menschheit, wo sie ist, ja, ist noch nicht dazu bereit, diese Gegenstände überhaupt zu benutzen und sie nicht dafür geschaffen. Ja. Es gibt eine gewisse Kluft oder es gibt einen gewissen Entfremdungseffekt oder Verfremdungseffekt zwischen dem Benutzer und dem Gegenstand. Das ist ja generell die Praxis von Malevich in Bezug auf die materielle Welt. Ja. Es ist keine gestalterische Praxis wie bei Tatler oder Rutschinger, sondern eine sakralisierende Praxis. Ja. So wie in der Kirche man sozusagen alle Gegenstände, ohne sie zu verändern, benutzen kann, wenn man sie einweiht, wenn man ein Gebet liest und wenn man Rituale vollzieht, die aus diesen Gegenständen christlich machen. Diese Funktion. Also sozusagen einmal sakralisieren.
Wie sieht es aus mit seiner zeitlichen Produktion? Also Sie haben ja vorhin zwei Phasen eigentlich gezeigt. Ist es so, dass er in der zweiten Phase auch noch designt hat?
Das ist die zweite Phase. Okay. Die erste Phase beginnt damit, dass er dieses schwarze Quadrat malt und Suprematismus entwirft, das ist 1915. Und dann kommt er zum Schluss, dass er nur absteigen kann. Dass er sozusagen, er steigt dann in die Welt herab, um die Welt ins Licht zu führen, aber er entwickelt sich nicht weiter. Er datiert zum Beispiel auch später, man schaut jetzt seine Kataloge im Westen, man versteht überhaupt nicht sozusagen, wie es funktioniert hat. Er hat alles, was er nach schwarzem Quadrat gemeint hat, früher datiert. Als ob es früher standen ist, ein schwarzer Quadrat. Die Kunsthistoriker, die denken, sie sind ehrlich und korrekt, ja. Vielleicht sind das wirklich jetzt Jahre, aber das ist im Grunde falsch. Ja. Weil er haben gedacht, dass eigentlich sein letztes Bild ist das schwarze Quadrat. Alle anderen Bilder strukturell kommen davor. Deswegen hat er zurückgesetzt. Und dann kommt diese Einweihungsgeschichte, das heißt, er beginnt sozusagen zunächst einmal sein Grab, dann eben Gegenstände des Alltags, dann auch sein Bekannte, ja, zu markieren. Also zum Beispiel Harms, ja, er hat in seinen Büchern oder auf seinem Körper schwarze Quadrat gemalt, weil er hat gedacht, er gehört zur supermarxistischen Menschheit. Ja. Er hat ihn markiert, ja. Es gibt so sozusagen seine Bücher, diese Markierungen. Und mit dieser berühmten Aufschrift gehen sie und stoppen sie den Fortschritt. Ja. Also dann, als Unterschied des schwarzen Quadrats. Das heißt, er hat bestimmte Menschen ausgewählt, Punim eben, als Gehörende zur neuen Menschheit und hat sie auf verschiedene Weise markiert. Er war schon ein Priester, er war kein Künstler mehr. Und in diesem Sinne ist er wie Buddha zu Bodhisattva wird. Ja? Also Buddha entwickelt sich, entwickelt sich, entwickelt sich und dann wird zu Buddha. Ja? Das heißt, durch die absolute Erleuchtung erreicht er die höchste Stufe, aber dann steigt er eine Stufe niedriger, sozusagen steigt ab aus Liebe zur Menschheit damit er die Liebe zur Menschheit ist sozusagen, weil es eine Leidenschaft ist und immer noch ein Gefühl, ist so eine Stufe niedriger als absolute Bewusstsein, da sozusagen alle gleich ist. Also er geht ein bisschen zurück, damit er die Menschheit retten kann und die Menschheit helfen kann. Das ist sozusagen eine sozusagen Herabsteigung aus dem Punkt Omega, aus humanistischen sozusagen Gründen, das macht er.
Aber es ist doch dann der Nullpunkt, Omega ist doch der Nullpunkt trotzdem.
Omega ist der Nullpunkt? Ja, also platonische Philosophie, ja, der aus dem Reich der Ideen zurück in die Hölle geht. Ja,
und weil Sie eben gesagt haben, bei Malevich gibt es keine Ursprung, es gibt schon so etwas wie eine ursprüngliche Evidenz.
Ja, aber die muss man schon erreichen. Die muss man schon erreichen auf dem individuellen Wege, man muss ja schon diesen Zustand erreichen, wo man sich mit dieser Urbewegung oder Urerregung der Materie identifiziert, sonst macht man das nicht.
Und das einerseits ist ja das ist eine, auch eine absolut uralte Praxis quasi, dass man sich identifiziert, also dass man sich genau auf seinem herrschaftlichen Weg identifiziert mit dem Gang der Welt. Also
ja, ja, absolut.
Man selber sozusagen bringt sich in eine göttliche und wird eins mit der einen Kur.
Ja, und das ist wie Dao oder so sehr östlich gewissermaßen. Ja, sicherlich ist es so. Er ist gewissermaßen selbstwirksam. Aber man muss hier wieder schauen, was das bedeutet. Er ist ein selbstwirksam als Religionslehrer, selbstwirksam als Mystiker, aber gar nicht so tritt als Künstler. Und jetzt muss man sich eine andere Frage stellen. Ja? Eine Frage stellen, warum ein Mensch, der in der Antike in die Tonne geht, um dort zu leben, ist der Philosoph. Der Mensch, der sich entkleidet öffentlich im Mittelalter, ist ein Heiliger. Und der Mensch, der das tut, in unserer Zeit ist ein Künstler. Ja, das heißt, wir haben Verschiebungen der kulturellen Disposition und sozialen Topologien. Und diese Verschiebung ist markiert durch die Figuren wie Malevich und Mondrian und so weiter. Das heißt, sie haben angefangen, und das ist die radikale Avantgarde-Gruppe, sie haben angefangen, am künstlerischen Feld das zu machen, was Mystiker, Philosophen, Religionslehrer immer schon gemacht haben. Aber auf anderen Feldern. Auf anderen Feldern. Und wurden als Künstler missverstanden. Die Künstler, bis Malevich kam, bis Mondrian kam, als radikale Felder. Sie haben sich so nicht gesehen. Ja, sie haben sich nicht gesehen als jemand, der Punkt Omega erreicht und in einer Ausstellung zeigt. Ja? Ja, so war es nicht gedacht. So haben die Künstler nicht gedacht. Die haben gedacht, sie machen schöne Bilder oder sie malen ein Pferd richtig oder sie malen ein Pferd nicht richtig, sondern subjektiv oder sie finden irgendwie gute Kombination zwischen Farben und Formen und so weiter und so fort, wie Punkt und Linie auf der Fläche von Kandinsky. Aber dann sagte Malevich, ja, da gibt es ja einen Verweis auf diese Arbeit, er sagt, einige sagen, man muss nur einen Punkt finden und dann die Linie ziehen, ja. Aber ich finde keinen Punkt, ich sehe nur die Fläche. Ja. Das ist eben diese sozusagen Radikalisierung eines gewissen mystisch-religiösen, totalistischen Anspruchs, das war neu. Das neu war nicht die Radikalisierung selbst, sondern ihre Topologisierung, ihre Situierung, ihre Platzierung auf dem Kunstfeld. Das war eine Parallel.
Sollte man das weitermachen in der Politik vielleicht?
Das ist eine interessante, ja, das ist eine interessante Frage.
Aber so wie Sie
Politik glaube ich nicht.
So wie Sie das in der ersten Stunde dargestellt haben, findet doch die Positionierung im Kunstfeld auch gar nicht sozusagen von den Leuten statt, die dort handeln, also meinetwegen von Malevich, sondern eher von den heutigen Betrachtern, die versuchen, das sozusagen zurück zu integrieren ins Kunstfeld. Sie haben es doch sogar dargestellt, dass dieser ganze Anspruch schon gemessen wird an der Veränderung der Welt. Also,
ja, aber er sagt nur, der Künstler kann das machen. Übrigens, er sagt auch in einem seiner Texte, nur dem Künstler ist das zugestanden. Er argumentiert völlig soziologisch. Und er sagt, zwei Seiten, er hat gesagt, in unserer bürgerlichen Gesellschaft, so wie wir es in dieser Gesellschaft kennen, nur der Künstler hat diese Möglichkeit und nur der Künstler ist in dieser Rolle akzeptiert und nur der Künstler wird es zugestanden. Andere wird es einfach nicht zugestanden. Ja. Und in diesem Sinne, es ist ganz klar, dass diese Öffnung, eine historische Öffnung, die schließt sich. Also ich würde nicht behaupten, die ist ja am Ende und ist geschlossen und so weiter, das muss man sehen. Ja. Aber dem Gefühl nach kann man sagen, es schließt sich, diese Öffnung. Das bedeutet, dass man diese Urgestus, ja, der Selbstbehauptung in Bezug auf das Ganze oder ich weiß nicht was, dass man das im Kunstkontext wahrscheinlich wird es schwierig, das zu machen. Ja? Also es schließt sich irgendwie. Es ist nicht plausibel, dass man das schafft.
Höchstens vielleicht in der Massenkultur, wo man sehen kann, dass zumindest im Ideal nach man einfach das bloße, den bloßen Ablauf der eigenen Lebensgeschichte, also des eigenen Lebens, gleichzeitig verbunden ist mit so etwas wie einem autorialen Gestus. Das heißt, man ist einfach derjenige, der man ist, aber genau dadurch ist man andererseits zum Beispiel Index seiner Zeit und bekannt oder sowas. Also man lebt nur und dennoch, dadurch, dass man lebt, ist dieses Leben quasi ein paradigmatisches Leben und bedeutet alles. Ohne dass man das wiederum theoretisiert oder so.
Nein, ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, dass, also historisch gesehen, durch die historische Analogie, ja, man kann sagen, dass historische Analogien sind immer problematisch. Ja, und so. Aber die sind persistent. Ja, irgendwie. Historische Analogien haben zu tun mit der Absonderung. Ja, wenn man sagt, Position des Philosophen in der Antike war eine Sonderposition. Position des buddhistischen Mönchs war eine Sonderposition, der christlichen Kloster war eine Sonderposition. Und wir haben die Absonderung der Position des Künstlers, die begann mit der Romantik, allmählich. Ja. Begann diese Absonderung und begann die Schaffung des Museums als Ort dieser Absonderung und so weiter und so fort. Und sozusagen die Gesten, die Malevich die verbringen, die brauchen diese Plattform, die brauchen diesen spezifischen, immer schon markierten Raum. Der Raum wurde markiert nicht von ihm, der wurde markiert von der Romantik, praktisch, also Ende des 18. Dann frage ich mich, was ist der Ort der Absonderung heutzutage? Also, Akademie ist es nicht, Massenkultur ist es nicht und Politik ist es auch nicht. Könnte Wissenschaft sein. Die Figur des wahnsinnigen Professors übrigens. Hat sich schon angekündigt, relativ früher, ja. Schon Dr. Frankenstein, das ist eine interessante Figur in diesem Sinne.
Darf ich vielleicht wagen zu fragen, wieso nicht in der Massenkultur?
die Massenkultur, weil sie diese Absonderung nicht vollzieht. Ja? Die Massenkultur ist eine Kultur, die sozusagen, wenn sie ihrem Gesetz nach funktioniert so, dass sie den ganzen Raum fühlt. Ja, sie markiert nicht einen privilegierten Raum. Wenn sie einen privilegierten Raum markieren würde, wäre sie keine Massenkultur. Solche Spiele kann man nur eine spezielle Wiese machen. Ja? Das heißt, ja, so wie ein Schachspiel, es ist so ein Schachspiel, so ein Golf, ja. Das braucht eine Markierung, eine Isolierung, wo man sagt, hier gelten andere Gesetze, nicht wie sonst. Ja. Man muss sozusagen einen Unterschied schaffen, eine Differenz zwischen dem Anspruch generell und diesem spezifischen Anspruch, der geht in diesem spezifischen Platz. Die Massenkultur ist sicherlich nicht so. Die Massenkultur, wenn sie eine Massenkultur ist, ja, ich glaube nicht einmal, wir müssen das analysieren, ob sie es gerade gibt. Ja. Auch eine interessante Frage, ob die Massenkultur überhaupt gibt. Ich tendiere zu denken, dass die Massenkultur eigentlich nicht gibt. Und die gab es ja, aber die gibt es nicht mehr. Seit zumindest 10 Jahren. Also 14 Jahre. Aber angenommen, sie gibt es ja, dann ist die Massenkultur nur, weil sie den Anspruch hat, überall, an jedem Ort, nach gleichem Gesetz produziert und wahrgenommen zu werden. Das ist gerade der Anspruch für die Erstellung solcher Orte, der leuchtet nicht gut. Genauso wie Andy Warhol gesagt hat, Peking und Moskau sind nicht gut, nicht schön dort. Ja, so kann man sagen, die Hölle von Buddha, ja, ist nicht schön, ja, dort sozusagen, weil Buddha eben kein McDonald's zur Verfügung hat. Und ja, und damit ist die Sache erledigt. Wer sich nicht von McDonald's ernährt, ja, gehört nicht dazu. Aber weil er nicht dazu gehört, kann er diese Erleuchtung auch nicht geben. Es ist ein kompliziertes Spiel zwischen Zugehörigkeit und Distanz. Ja. Wenn man Distanz nicht hat, funktioniert das ganze Spiel nicht. Ja. Es gibt keine Tension, es gibt keinen Spaß. Und ich denke, dass es die Massenkultur nicht gibt, weil also Massenkultur gibt es offensichtlich nicht. Massenkultur ist so, wie wir das zwischen 30er und sagen wir, Ende 60er, 70er Jahre wahrgenommen haben, ist eine Erkennbarkeit. Ja, das ist ein Mechanismus. Der Massenkultur ist der Erkennbarkeit. Das heißt, Wiedererkennbarkeit zum Beispiel von ich weiß nicht, Marilyn Monroe oder ich weiß nicht, Evan McDonald und so weiter, ja, sind immens. Und diese Wiedererkennbarkeit, diese mediale Präsenz, Zeiten der Massenkultur. Ich habe schon gesehen, glaube ich, dass das sich herausgestellt hat, dass weltweit Wiedererkennbarkeit von Monika Lewinsky war viel größer als von Clinton. Das zeigt eben diesen Mechanismus der Massenkultur. Nun, the point ist, dass diese Massenkultur wurde weitgehend gleichgesetzt mit dem, sagen wir, amerikanischen Imperialismus und amerikanischen Nationalismus. Im Grunde beginnt mit Andy Warhol eine riesige nationalistische Wende in der amerikanischen Kultur. Wenn man schaut, was da abgelaufen ist, ja, vor Pop Art, wir hatten Pollock oder Donald Judd. Das heißt, Haltungen, die universalistisch konzipiert und gedacht worden waren, als eine Weltsprache, die jede nationale, kulturelle Sprache transzendieren soll. Und dann die Frage wurde gestellt, welche Sprache transzendiert am besten. Ja, und da war die ganze Konkurrenz. Wenn wir jetzt schauen, was mit der Pop Art passiert ist, Pop Art hat eine riesige Rückkehr der Regionalismus und Nationalismus. Ja. Wir haben diese Wende in Amerika mit Andy Warhol, wir haben Nouveau Realist in Frankreich, die eine Parallele mit anderen Mitteln gemacht haben. Wir haben Transavantgarde etwas später in Italien. Wir haben sofort German Pop, ja, mit Richter und Polke und mit Hitlergruß und all diese Geschichten als Parallele zu Marilyn Monroe und so weiter und so fort. Und dann etwas später, wir haben die gleiche Phänomen in Russland mit Stalin und Lenin als Popikon und so weiter. Das heißt, der Übergang zur Massenkultur, historisch gesehen, also zum Akkumulat der Massenkultur, war Zerstörung des Universalismus, Absage an den Internationalismus, Regionalisierung und Schließung in nationalen Grenzen. Wurde aber kaschiert dadurch, dass die kommerzielle Unterstützung der amerikanischen Kultur war so groß, dass man die Illusion hatte, auch in Amerika Illusion hatte, dass nationalistische amerikanische Kunst, ja, mit diesen Fahnen und so weiter, so etwas wie eine neue globale Wende war. Diese Illusion konnte man nur pflegen, bis Indien kommt, bis China kommt, mit ihrer eigenen Massenkultur. Ja, wie kann man überhaupt über amerikanische Massenkultur reden, wenn wir China haben, da gibt es halt mehr Massen. Ja. Und diese Massen haben eine andere Massenkultur. Bollywood hat alle diese Jahrzehnte mehr Bilder produziert und mehr Filme produziert und mehr Geld gemacht, als Hollywood das je vermocht hat. Und jetzt noch mehr. Ja? Weil die beginnen jetzt überall zu exportieren, auch in arabischen Ländern und so weiter. Und zum Beispiel der Import aus Bollywood übersteigt um mehrere Male den Import von Hollywood. Man geht zum Beispiel jetzt nach, ich war beeindruckt, dass ich letztes Mal in Israel war. Da leben jetzt viele Inder. Inder wandern massenweise nach Israel. Es gibt ja eine Kette des indischen Restaurants und zwei Fernsehprogramme, 24 Stunden, nur mit Bollywood-Filmen. Ja, sowas mit Hollywood-Filmen gibt es ja Israel nicht. Ja. Ganz zu schweigen von den arabischen Ländern, die diese Programme, wie eigentlich alle Programme von eigentlich von Israel überschreiben oder immer. Das heißt, wir haben komplizierte Vorgänge, komplizierte, gespaltene Massenkulturen. Wir haben keine eine globale Massenkultur. Und jetzt, wenn man sich fragt, was alle diese Massenkulturen verbindet, dann die Antwort ist nur Geld. Ja, das heißt, obwohl sie füreinander völlig verschlossen sind, kaum verständlich und kaum zugänglich und an verschiedene nationale, regionale Sensibilitäten im Sinne eben Spezifizierung und Differenzierung appellieren. Sie sind nur globalisiert durch die Ökonomie. Also wir haben in der Tat globalisierte Kulturindustrie, Aber die Tatsache, dass wir globalisierte Kulturindustrie haben, bedeutet überhaupt nicht, dass wir Massenkultur haben. Das ist generell auch in der Werbung der Fall. Ja? Die Werbung ist mehr und mehr spezifisch. Orientiert mehr und mehr spezifische Gruppen, soziologische Gruppen auch innerhalb der westlichen Gesellschaft. Das heißt mehr und mehr heterogen. Also ich würde sagen, dass die Tendenz der letzten 15 Jahre, und ich glaube, diese Tendenz verstärkt sich mit dem Zusammenbruch des Fernsehens, ja, was jetzt dann passiert, was da alle Fernsehsysteme in Amerika, das wird auch in Europa kommen, verwandelt sich in Abonnements. Ja, das heißt, du hast kein Fernsehprogramm, sondern du musst angeben, welche Auswahl du machen willst. Und jeder hat seine eigene Auswahl, das heißt, kein Mensch hat das gleiche Programm wie der andere. Das führt zu einer extremen Heterogenisierung und das führt zu einem extremen Zerfall der Massenkultur. Wir sind sozusagen, Massenkultur war ein Teil der Avantgarde. Ja, Avantgarde und Kitsch, Avantgarde und Massenkultur waren. Und beide gehen zugrunde gleichzeitig. Es ist nicht so, dass Massenkultur die Avantgarde überlebt. Sie überlebt Avantgarde nicht. Sie geht genauso zugrunde durch ein Vorgang der Heterogenisierung und Spezifizierung. Wo der Einzige, was bleibt, ist Geld und Kulturindustrie und Rentabilität. Aber es gibt überhaupt nichts Gemeinsames mehr auf der kulturellen Ebene. Keine gemeinsamen Texte, keine gemeinsamen Bilder, das ist weg. Und zwar denke ich, ist es definitiv weg. Wir leben mit einem massiven Untergang der Massen. Es wird beschleunigen, was
ich sage. Ich würde Ihnen eigentlich zustimmen. Also jedenfalls nicht in den. Ich würde Ihnen vielleicht zustimmen, aber nicht in den Argumenten, die Sie gegeben haben. Weil die ersten Argumente, da lesen Sie ja sozusagen die Massenkultur insofern nach dem Strich, dass Sie mit den Differenzen der Produzenten anfangen, aber die Massenkultur ja sich nicht über die Produzenten und über die Unterschiede der Produzenten definiert, sondern über die Abnehmer. Und
die Produzenten, unterschiedliche Gruppen in unterschiedlicher.
Naja, aber Hitler
machen ihre eigene Kultur.
Das Hitler und Stalin und Marilyn Monroe sind halt international verständlich. Jeder versteht sie. Und deshalb
waren. Waren international verständlich.
Ja, aber dieses Geld, was ist denn das Geld?
Man gibt es ist alles vorbei. Sie leben in einer Antike. Verstehen Sie? Massenkultur ist die Antike. Ja? Ich war mal bei einer Ausstellung in Chicago. Das war die Ausstellung Architektur im 20. Jahrhundert, es war nur totalitäre Architektur. Und da lief ein riesiger Leinwand, ich habe glaube ich erzählt, riesiger Leinwand, Triumph des Willens von Leni Riefenstahl. Und da gab es jetzt diese Szene, als Hitler kommt und gegessen. Und da war neben mir so ein Pärchen, lateinamerikanisches Pärchen. Und dann hat er gesagt, look here, that's Mussolini. Ja, die Wiedererkennbarkeit ist null, zero. Verstehen Sie? Es ist alles ein Ticket. Die neue Generation ist jetzt, ja, krass. Sie wird überhaupt kein zwei Menschen werden die gleiche Figur erkennen. Ja? Einer wird denken, das ist Mussolini, der andere wird denken, das ist Stalin, der dritte wird denken, das ist Monika Lewinsky. Es ist alles.
Aber das ist
es ist Moment, alles. Ist okay. Das Einzige, was bleibt, ist Cash. Ja? Ja? Cash bleibt. Und Cash ist tatsächlich der einzige Massenkultur unserer Zeit. Das Einzige, was man beobachtet, das sind diese Aktienwechsel, also diese ganze Geschichte. Das ist interessant. Aber die kulturelle Bedeutung kann man, erstens, es ist nicht Massenkultur im klassischen Sinne, obwohl es ganz, ganz klar ein künstlerisches Phänomen ist. Also ganz klar, das hat überhaupt keinen Sinn, außer die künstlerischen Performance. Weil wer weiß, was es ist, Nasdaq ist. Alle diese Figuren und diese Kurven und so weiter, das ist so, ja, das ist immer Design, also Gleichgültigkeit. Sieht ein bisschen auch wie Suprematismus aus. Und hat Bedeutung einer neuen so künstlerischen Design-Tradition. Was daraus noch kommt, ja, ist abzuwarten. Aber von diesem Sektor abgesehen, wo ich tatsächlich eher zustimmen würde, es ist sozusagen, niemand versteht das, deswegen alle interessieren sich dafür, ja. Und zwar weltweit, alles andere ist weg. Also Massenkultur, wie sie sich formiert haben, 30 Jahre unter dem Einfluss der totalitären Systeme und dann 50 Jahre unter dem Einfluss von Hollywood und so weiter, ist nämlich strukturell schlicht und einfach weg. Und was wir jetzt haben, wir haben Standort, Tourismus, Standortästhetik, Tourismus, ästhetische Spezifizierung, individuelle Abstimmung des Konsumverhaltens in Bezug auf Bilder, Musik und so weiter. Eine extreme Differenzierung, eine extreme Heterogenisierung, die das kulturelle Feld generell annulliert. Was ist die Realität der Gesellschaft? Ist allein Geld. Ja? Und ich denke, allein Geld bleibt. Aber inwieweit Geld als solcher, gerade wegen seiner Ubiquität, kann nicht zu so etwas wie, ich weiß es nicht, zu so etwas wie ein spezifischer Ort für also Ökonomie. Politik kann man auch vergessen. Ja? Politik ist Teil der Massenkultur und zerfällt zusammen. Also bleiben nur die Märkte. Und was außer Märkten bleibt, das ist eine interessante Frage, weil alle anderen sind karitativ. Ja? Sehen Sie, was passiert mit den Positionen, die keine Bedeutung mehr haben? Ja? Sie beginnen humanistisch karitativ zu sein, machen etwas für die Leute. Das war zunächst einmal die Kirche, ja, die Kirche zunächst einmal wollte Seelen retten, ja, jetzt sammeln sie Geld für Katastrophengeschichte. Künstler, inklusive Rockkünstler, ja, wollten zunächst einmal Sex, Drugs in Rock'n'Roll, ja, nicht wahr? Jetzt sammeln sie auch Geld für die Katastrophengeschichte. Und Clinton wollte zunächst einmal eine Politik machen, um selbstverständlich Politik einzuführen und macht auch Katastrophenhilfe. Alle machen nur Katastrophenhilfe. Das heißt, alle sind kollabiert, haben überhaupt keinen Sinn, ja, und können nur so partielle Märkte, also Gelder sammeln und partielle Märkte schaffen, ja, zum Beispiel für Second Hand. Kleider, ja, für die Beschäftigten. Ja, das ist das ja. Damit ist die Sache erledigt. Also die Frage stellt sich, was bleibt übrig? Ich würde sagen, nichts, ja.
Gleichgültig zusammen.
Ja, nichts. Aber Akademie vielleicht. Akademie übrigens bleibt immer übrig. Aber vielleicht auch nicht. Also man wird abwarten, ja.
Jäger und Fischer eher.
Ja, man wird abwarten, also ich weiß es nicht. Es zeichnet sich noch nicht ab, ja. Aber ich bin der gleichen Meinung wie Roger Caillois und Claude Lévi-Strauss, dass irgendwelche Trennung für Schorsch stattfindet. Ja. Also in einer oder anderen Weise wird schon privilegierten oder markierten Räume sich absondern. Auf einer oder anderen Weise. Vielleicht militärisch. Vielleicht kommt wieder Militär. Also, man muss ja nicht vergessen, Geheimdienst. Weil, ja. Man muss ja einfach schauen, wer in unserer Zeit folgt nicht der kommerziellen Logik, sondern einer anderen. Das sind die Geheimnisse zum Beispiel. Ja, ich habe auch unter Verdacht geschrieben. Komplotttheorie. Das könnte was werden. Also man muss einfach schauen, wo kommerzielle Logik ist die Logik, die überkriterium ist. Ja? Die sozusagen der große Raum steht. Also man fragt sich nach der Logik, die anders sind. Also es war sakrale Logik erledigt, philosophische Logik erledigt, Wissenschaft eigentlich auch erledigt, Kunst erledigt, aber Geheimnis zum Beispiel nicht. Geheimnis bleibt.
So ein Thema der Massenkultur, oder?
Als Thema, ja. Aber man muss ja nicht vergessen, dass Terror, ja. Aber Terror ist interessant eigentlich.
Die Brände.
Ist plump. Ist plump. Interessant sind nun die Geheimdienste. Also genauso Pferde sind interessant. Sie sind interessant, wenn sie blau werden. Ja. Sozusagen auf die Bilder der Künstler. Also es ist interessant nur Interpretation. Ja. Interpretation bekommen wir durch die Geheimdienste. Und ja. Und das könnte spannend sein, weil die Logik ist keine kommerzielle. Und interessant, dass die Spannungen auch, das sind mehr interessante Geschichten und so weiter, kommen meistens aus Geheimnissen. Also das wäre zum Beispiel interessant.
Man könnte sogar sagen, dass die kommerzielle Logik auf der Geheimdienstlogik basiert. Also weil, wie man weiß, eine stabile Ökonomie eine politische Sicherheit voraussetzt und Geheimdienste politische Sicherheiten schaffen oder destabilisieren.
Ja, aber was heißt, aber die machen eben das, was die Künstler machen. Die stabilisieren gleichzeitig destabilisieren, ja. Und die destabilisieren, stabilisieren und so weiter. Also sie haben diese allgemeine Ambivalenz, die immer Auszeichnung des großen Projekts ist. Und es ist auch nicht interessant, dass die Logik der Kommerzialisierung der Geheimdienste ist eine andere als die Geheimdienste selbst. Ja. Nehmen Sie zum Beispiel Van Gogh. Ja. Auf der einen Seite, wir haben Van Gogh als Figur der Massenkultur. Also wahnsinnig, hysterisch, ja, schützig und so weiter und so fort. Von dieser Figur ist unmöglich zu schließen auf das, was er tatsächlich gemeint hat. Ja? Weil solche Figuren ist auch Berlin und Modigliani und Pollock und so, aber sie haben alle was anderes gemeint. Auf der gleichen Seite war von dem, was sie gemeint haben, kann man nicht schließen zu dem, dass sie getrunken haben und Selbstmord begangen haben. Es gibt einen gewissen Bruch. So ist Geheimdienste. Es gibt einen Bruch zwischen Geheimdiensten und Krimis. Ja. dieser Bruch muss reflektiert werden, damit wir sehen, wie tief unsere Kultur immer noch gespalten ist auch in bestimmten Bereichen. Also meine Hoffnung eher liegt auf Militär, Marine, speziell. Und ja, so, ja,
Bundesmarine,
so wie Foucault sagt, ja, Museum, ja, Museum, Friedhof, Psychiatrie und Schiff, ja, also Marine, und eben die Geheimnisse. Ja, die entziehen sich ganz eindeutig. Sie machen auch, also eine normale Armee macht auch Katastrophenhilfe. Ja. Leider. Aber Geheimdienste nach wie vor nicht. Ja. Also man muss ja einfach darüber nachdenken, ob es Orte gibt oder Räume gibt. Die sich allgemeiner Kommerzialisierung und Marktbericht entkommen. Es muss welche geben.
Internet.
Ja? Nee, Internet ist der Ort, das ist ein Marketplace, ja, Parts. Alles wird vollzogen in das Internet.
Aber es ist nicht die Frage nach dem Ort, sondern nach dem Subjekt, oder?
Nein, Subjekt spielt keine Rolle. Subjekt tut nur das, was ihm von gewissen Orten vorgeschrieben wird. Ja. Wenn er im kommerziellen Kontext ist, dann muss er Geld machen. Ja. Und wenn er im sakralen Ort ist, dann muss er beten. Ja.
Aber er betet nicht, wenn er nicht daran glaubt, und macht kein Geld, wenn er nicht daran glaubt.
Aber es geht. Das macht keinen Unterschied.
Dann gestaltet er eine Kirche so zum Supermarkt.
Sind Sie Katholik?
Ich?
Ja. Nee. Aber es gab eine Entschließung der katholischen Kirche, da war diese Frage diskutiert, wenn ein Ungläubiger oder sogar also von Dämonen oder was auch immer, besessener Priester, Heilige Sakramente vollzieht, bedeutet es, dass die ihre Wirkung verlieren. Und die Entscheidung war sie wahrscheinlich nicht. Und das bedeutet, dass Glaube gar keine Rolle spielt. Ja, weil alles entscheiden nur die Sakramente. Und auch wenn diese Sakramente keiner glaubt, der dieses Ritual vollzieht, an dieses Ritual, das tangiert die Wirksamkeit dieses Rituals überhaupt nicht. Und das bedeutet, dass man auch nach der Lehre der katholischen Kirche, und in dem Punkt muss man schon glauben, so etwas wie Subjektivität und so weiter völlig außer Acht lässt. Übrigens, Protestantismus auch. Ja? Alle sagen, das ist so eine Revolte, die Subjektivität. Nicht das Gleiche. Ja. Wir haben Prädestinationslehre. Und das bedeutet, dass auch wenn Subjekt gegen die Vorauswahl Gottes rebelliert, er bleibt ein Erwählter und wird sozusagen durch seine Auserwähltheit dazu gezwungen, noch das zu tun, was Gottes Weg ist. Also keine Chance. Und man muss einfach sehen, nicht wie die, was die Subjekte denken, weil es ist völlig irrelevant, ja, sondern welche Lage, sakrale, politische, kommerzielle, es de facto gibt, ja, wie die Felder strukturiert sind, auf denen diese Subjekte agieren. Und daraus kann man schon schließen, darauf, was sie dabei tun. Weil sie tun das, was sie tun sollen, dann tun müssen. Sonst überlegen sie. Und tun gar nichts. Ja, gibt es noch andere Überlegungen zum Valerischen oder sonst hier?
Ja, ich hätte gerne.
Zum Schicksal der Massen.
Ja, ich hätte gerne ein paar Worte zu diesem aktuellen Stand, was da in Frankreich passiert und wie es zum Beispiel jetzt einhergeht, auf der einen Seite mit Malevich und mit der Figur des Geheimdienstes, wobei es natürlich wieder sehr rückwärtsgewandt ist, einfach zu zerstören.
Ja, es ist sicherlich eine interessante Frage, dass es geschaffen für Komplotttheorie, weil man weiß, dass Chirac Sarkozy absägen wollte und dass das Hauptfeind ist, und Chirac hat zu diesen ganzen Geschichten geschrieben, ja, und so weiter. Also man kann alles Mögliche dazu dichten, aber ich glaube, was interessant ist, ist eben Interpretation. Also Ereignisse, denke ich, können die oder jene sein. Aber Interpretation, die diese Ereignisse bekommen haben, ist, lesen Sie wie ein drittes Buch von Agamben, ja, weil ein Frankreich in der Algerienkrieg. Ja, die haben diese Notstandsgesetze erlassen. Ja, und da sie nicht rassistisch sein wollten, wie Engländer, die ein System die Gesetze für England hatten und ein anderes System für das Imperium, weil sie fortschrittlich waren, haben sie gesagt, zwischen Algerien und anderen Kolonien, die einfach und der Franzosen selbst, darf kein Unterschied sein. Deswegen, dem Buchstaben nach, sind geben diese Gesetze einfach für Frankreich, obwohl sie niemals für Frankreich geschrieben und gedacht worden waren. Sie waren nur gedacht für das Imperium als Mechanismus der Unterdrückung, aber nicht für den Kern. Da aber diese Gesetze nicht ausdrücklich steht, dass sie nicht innerhalb Frankreich angewandt werden können, hat Villepin jetzt gemacht, sie besser werden angewandt. Ja. So bekommt man in einer paradoxalen Situation, dass man Franzosen als Algerien behandelt. Ja. Das heißt, einmal, wie tatsächlich in Agamben, wenn ich einmal juristische Rahmenbedingungen für die Einführung der Notstandsgesetze überhaupt geschaffen habe, kann man sie universal einsetzen und kann es auch dort einsetzen, wo sie strukturell nicht vorgesehen werden. Dabei ist es nicht interessant, dass diese Gesetze dann innerhalb Frankreichs angewandt werden gegen die Algerier, ja, letztendlich. Ja. Das heißt, also ungefähr gegen die gleichen Leute, gegen die sie zunächst dann getan worden waren. Das heißt, wir haben eine interessante Entwicklung dieser Ausnahmezustandsregelungen im Notstandsgesetz, was Agamben im Sinn hat. Und ich glaube, das ist eine interessante Entwicklung, ja, weil sie zeigt, dass die Entwicklung in die gleiche Richtung geht wie in Rom. Ja. Der Untergang des Römischen Reiches war vollkommen. Geschah dort, wo sozusagen die Spannungen und Regelungen, die für die Provinzen geschaffen worden waren, allmählich begonnen haben, sich zu übertragen auf die Kernland, das heißt auf der römischen Gesellschaft selbst. Ja. So dass die Privilegien, die sozusagen die römische Bevölkerung ausgezeichnet haben, mehr und mehr untergraben wurden. So dass im Endeffekt alle sozusagen Rechtsstrukturen und demokratischen Strukturen kollabiert sind, die zunächst einmal nur für Rom gelten und nicht für die Provinz. Das ist eine interessante Entwicklung, ja, sozusagen, dass dieser Unrechtssystem oder Unterdrückungssystem, das man erschafft, um sozusagen das Äußere zu kontrollieren, dann plötzlich auch im Inneren zur Geltung kommt. Und zwar unter Bedingungen und Voraussetzungen, wo man was kaum dem widersprechen kann. Ja? Weil sozusagen diese Notstandsgesetze sind aufs Not auch angewandt. Ja? So ist man sozusagen eine dumme Name, ja? Wie auch immer man da will. Also in diesem Sinne ist es Agamben wirklich so, weil es das auch zu einem. Aber so kann. Na gut, aus diesem aktuellen Anlass entlasse ich sie.